Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören, denn heute habe ich Susanne aus Berlin zu Gast. Sie ist eine alte Frau in Männerberufen. Sie wird im November 60 und hat ihr Leben lang gemacht eigentlich, was sie wollte. Der Lebenslauf ist deswegen nicht ganz linear. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wenn wir jetzt mal in deinen Lebenslauf gucken, ja, wenn du es ja schon so selber durchsagst, also studiert hast du Wirtschaftsgeografie, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, du kannst Webseiten entwerfen, aktuell arbeitest du als Hausmeisterin und machst parallel eine Ausbildung zur Matrosin. Wie kommt es dazu, dass du jetzt neben deinem Job als Hausmeisterin Matrosin werden möchtest?
Werden möchte, ist tatsächlich der richtige Begriff. Ich bin ja irgendwie so in den Startlöchern und schaue und mache und übe hier und bin in so einem Kurs registriert. Okay, seitdem ich in Berlin oder seitdem überhaupt ist irgendwie so Wasser und Schiffe. In München waren Segelboote, also da habe ich studiert in München, waren Segelboote. Und dann hier in Berlin, ich meine, Berlin, man kommt nicht um das Wasser herum.
Ja gut, das ist jetzt aber nicht Hamburg oder
nee.
So, oder?
Nee, aber Berlin hat immens viel Wasser, die ganzen Flüsse. Und über meinen Partner, Oliver, der viel so handwerklich Innenausbau, Tinyhäuser und sowas macht und auch Schiffe, ist ja ein Tinyhaus auf Wasser oder so. Bin ich so zu den Schiffen gekommen und dann wieder jemanden kennengelernt, einen total tollen Binnenschiffer, bei dem ich viel gelernt habe. Und dann gibt es dann so ein Schifferdienstbuch, sowas auch ganz Offizielles, wo man das dann einträgt, wo und wann man ist. Und weil man da eigentlich, ist leider Vergangenheit oder das ist Vergangenheit, da kann man also über die gefahrenen Stunden kann man schon Matrosin werden.
Ah, okay. Das heißt, du hast auch schon mal so einen Frachter oder ein Personenschiff eingeparkt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und sammelst da jetzt fleißig Fahrstunden?
Eingeparkt ist
ja,
fein.
Ja.
Genau, über die Schulter schauen, links, nein, wie war das mit den Fahrrädern?
Nee, sag mal im Ernst.
Achso, also gefahren ja, anlegen. Heißt das Parken? Habe ich so ein größeres Schiff, ne, so ein historisches Schiff da im historischen Hafen, die Heinrich Zille. Immer nur so unter den scharfen Augen von Rainer, dem Schiffsführer. Aber so gefahren, auf jeden Fall.
Und weil du das bei unserem Kennenlernen so herausgestellt hast, alte Frau im Männerberuf, muss ich da jetzt natürlich auch drauf rumreiten. Was ist denn deine größte Herausforderung in diesen Männerberufen? Ich meine Hausmeisterin, ich kenne dann auch mehr Hausmeister. Auf Schiffen sehe ich auch meist Männer rumrennen oder am Steuerrad drehen. Was ist da deine größte Herausforderung als Frau?
Ernst genommen zu werden. Weil meistens denken die Leute, okay, die kann das nicht halten, kann das nicht tragen, kann keine Ahnung was. Aber das ist Unsinn, weil mit Technik, ob ich jetzt das Tau einmal um den Poller lege und dann mehr Kraft brauche oder zweimal oder dreimal oder schon so einen Schlag mache, das ist ja egal. Und dann brauche ich nicht mehr so viel Kraft. Und es ist ganz viel, man muss nicht immer rohe Kraft, sondern man kann mit Technik machen. Das ist eine Sache. Also die Kraftgeschichte. Und dann, wenn es um Motorgüterschiffe geht, also wenn man mal eine Woche oder auch mal einen Monat weg ist, ja, dann wird gefragt, ja, können Sie sich das denn überhaupt vorstellen, von zu Hause weg zu sein? Dann denke ich mir immer, ja, wer füttert meine Katzen? Ach, da ist ja Oliver. Na, dann ist ja gut. Und dann ist fertig. Ja, aber natürlich ist so in den Köpfen irgendwie Haushalt, Ehemann, Kinder, das macht ja alles die Frau. Und ja.
Und wie behauptest du dich dann? Also ich stelle mir das nervig und anstrengend vor.
Ja.
Oder ist es eine falsche Vorstellung?
Also wenn ich dann ein, zwei Gegenargumente gebracht habe und ich merke, da kommt immer das nächste, dann seufze ich innerlich so wie jetzt gerade und mache einen Haken hin und sage, okay, dann lassen wir das. Und wenn sie mich ganz sauer gemacht haben, dann werde ich wenn sie schwer heben, sagen, naja, ich meine, Arbeitsschutz darf man nicht schwer heben, sie werden ja wohl irgendwelche Hilfsmittel haben oder keine Ahnung, irgendwie, das ist dann, wenn ich schlechte Laune habe, dann gibt es dann sowas. Aber ansonsten, ja, was sollst du denn machen? Man kann die Leute ja nicht schütteln oder Pistole. Du stellst mich jetzt ein.
Du nimmst mich jetzt bitte ernst.
Genau,
ja?
Aber pronto.
Ja, Das ist ja nicht das Einzige. Du hast ja eben, weil diese Verbindung zum Wasser, zu der Schifffahrt, da ist eine 16 Meter lange historische Fähre gekauft. Und jetzt höre ich wahrscheinlich ganz viele auf. Und möchtest sie umbauen, um darauf zu wohnen. Und ich glaube, ganz viele Hörer und Hörerinnen hegen vielleicht solche Träume irgendwo in sich drin. Also ich zum Beispiel träume immer von einem Bauernhof in Brandenburg oder so. Ich tue aber nichts für die Erfüllung. Du gehst da ganz pragmatisch ran. Verrate mal deine Strategie.
Also ich kenne dieses Schiff, das liegt da schon die ganze Zeit oder lag da schon die ganze Zeit rum und ich fand es super schön, weil das so eine, eigentlich ist es, vorne ist es natürlich spitz, ne, aber hinten ist es einfach ein rechteckiger Kasten und so die Silhouette ist hinten abgerundet. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich fand das Ding schon immer total schön und wir haben einen Liegeplatz, welches sowas wie Goldstaub ist. Und es war in der gleichen Bucht, wo ich das gesehen habe. Und in der gleichen Bucht kennt man sich
irgendwie. Also es war Liebe auf den ersten Blick zu diesem.
Ja, auf jeden Fall. Und dann war das bei eBay Kleinanzeigen und dann habe ich erstmal einen Schreck bekommen und war total traurig. Ich habe gedacht, oh verdammt, jetzt wird es an jemand anders verkauft.
Und dann hast du was ganz Interessantes gemacht, wie ich finde, weil du hast dir einen Zeitpunkt gesetzt und irgendwie rückwärts gerechnet, oder?
Stimmt, das war genau, das kam dann so ein bisschen jetzt erst auf, weil da, als ich das Schiff gekauft habe, war das wirklich sehr naiv. Es ist immer noch naiv, weil das ist totaler Irrsinn, das Schiff. Weil es so viel Geld, so viel Arbeit, so viel Unsinn. Aber ja, jetzt, wo ich das Schiff habe und auch da irgendwie nicht besonders gut vorwärts komme und derzeit wirklich sehr problematisch liege und sehr dankbar bin, das will ich jetzt sehr dankbar bin für die Wasserschutzpolizei, weil die kriegen dann immer Updates, was gerade Sache ist und wieder ist was kaputt oder wieder ist irgendwas anderes.
Und die lassen dich aber machen.
Naja, das ist so ein bisschen so eine Abstimmung. Ja, ich habe mir irgendwann gedacht, okay, was soll's denn noch werden? Und mir ist bewusst, dass natürlich sterben wir alle, ganz klar. Und habe überlegt, okay, was könnte denn so mein Alter sein? Wie fit bin ich? Ach ja, das geht ganz gut. Aber uralt werde ich wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich mir den Zeitpunkt gesetzt, was habe ich gedacht? Irgendwie Mitte 80. So, gehe ich mal davon aus. Ich meine, man weiß es nie.
Durchschnittsalter Frau, wir gehen jetzt davon aus, du wirst mindestens 85. Und dann?
Ah, okay, danke schön. Nee, ich weiß nicht, was Durchschnittsalter.
Geil, weiß ich auch nicht. Und dann hast du rückwärts gerechnet und guckst, was muss ich bis dahin, damit du bis dahin auf diesem Schiff leben kannst, was musst du es dann tun?
Was muss ich dann tun? Was will ich dann tun? Und dann hat so ein bisschen die Planung angefangen. Die ist noch nicht fertig. Also ich kann hier noch nicht irgendwie so ein Spreadsheet, das geht noch nicht. Und da habe ich überlegt, okay, was soll denn jetzt noch passieren in meinem Leben? Und dann ist es tatsächlich mit dem, also dass die Fähre funktioniert, dass der Motor funktioniert, dass ich auch länger mal drauf bleiben kann. Und da überlegt, okay, man kann ja nicht, also das ist das, was ich über die Hausbootszene gelernt habe, man kann einfach nicht, das ist keine Wohnung auf dem Wasser, sondern das ist ein Schiff. Und das ist was anderes als eine Wohnung, / auf dem Wasser. Okay, ich brauche trotzdem irgendwie einen Ort, einen festen Ort. Und da bin ich jetzt noch so am Suchen, ob es irgendwie eine alte Werft gibt, ob es da ein Projekt gibt. Da habe ich jetzt auch noch Infos so aus dem Netzwerk bekommen. Da werde ich mal testen, ob das irgendwie was ist.
Susanne ist heute mein Plus Eins hier im Studio und ich bin froh, dass du da bist. Man könnte auch meinen, du wärst überall und nirgends. Es ist nicht so leicht, dich ans Telefon zu bekommen. Du tanzt auf vielen Hochzeiten gleichzeitig, sitzt auch viel im Auto und bist viel unterwegs, weil das Leben einfach viel zu viel zu bieten hat, wie du sagst. Du bist ja als Diplomatentochter aufgewachsen in Schweden, Angola, Nigeria, USA. Wo war denn deine liebste Zeit und warum?
Also Iran, wir waren auch zwischendurch, kann man gar nicht sagen, weil dadurch, dass ich ja immer anderes Alter hatte, waren gewisse Sachen einfach relevanter. Und zum Beispiel in Angola war einfach so dieses naturrelevant. Da war ich während der Schulzeit, war ein Kind von einer Kaffeeplantage in meinem Alter bei uns und in den Sommerferien war ich dann bei denen auf der Kaffeeplantage. Und das war einfach grandios, ne? Morgens raus und abends vollkommen dreckig und verkrustet wieder zurück. hervorragend. Ich meine, was will man mehr als Kind, als wirklich da durch die Gegend zu streunern und irgendwelche Sachen zu machen? Also, okay, es gibt Kinder, die es nicht wollen, aber ich wollte es.
Nee, aber ich stelle mir das dann noch vor, wie das dann ist. Dann fühlst du dich da vielleicht an einem Ort wohl? War es dann eine Zeit, weil man als Kind aber ständig umziehen muss, also mit Freunden und Schule. Wie ist das denn dann für dich gewesen?
Also in den Auslandsschulen, wir waren im Großen und Ganzen immer in deutschen Schulen. Geht es ja allen so.
Ja.
Also den meisten. Das heißt, man entwickelt so eine Technik, möglichst schnell, möglichst gute Freundschaften zu schließen. Weil es kann schon sein, dass nach einem Dreivierteljahr jemand anders halt, dass der Turnus von der Familie weg ist und dann wegzieht. Und weil es nicht nur ich habe das gelernt, sondern die Offenheit andererseits war da. Und ich habe den Unterschied gemerkt, so meine Familie kommt aus Holzminden und da habe ich meine letzten drei Schuljahre gemacht, um das so en bloc zu haben. Boah, das war hart.
Ach, okay, das war dann das andere Extrem, mal nicht wieder umzuziehen nach einem Jahr?
Naja, wir waren ja immer nur in den Sommerferien dort.
Ah, okay.
Und die ganzen Leute da in der Schule, die waren halt seit Sandkasten schon zusammen. Und da kommt also da diese neue Person rein. Ja. Und natürlich irgendwie jedes Mal, wenn sie keine Lust hatten auf irgendein Thema, dann wurde dann Susanne gefragt, wie war's denn in Iran, wie war's denn in, hast nicht irgendwas, ne? Da war es aber immer der bunte Hund.
Ah, ja, okay.
Oder in weiblicher Form, bunte Hündin. Das war echt schwierig.
Ja, ja. Aber bunte Hündin, da muss ich gleich dran denken, weil du bist ja das jüngste Kind in deiner Familie und warst, wie du selbst sagst, etwas sonderbar. Inwiefern fandest du dich denn etwas sonderbar?
Ich glaube, das ist eher eine Rückmeldung von den anderen Leuten. Ich fand mich ja total normal, aber okay. Das war wirklich eine Rückmeldung so von anderen Leuten oder Unverständnis von anderen Leuten. Da gibt es ganz viele so kleine Anekdoten auch innerhalb der Familie. Und dann gibt es halt so einen Spruch von meiner Patentante. So, nimm es mir nicht übelchen, denn bin ein kleines Zwiebelchen. Fand ich total bescheuert, weil ich bin keine Zwiebel.
Was bedeutet das? Was wollte sie da damit sagen?
Naja, so eine Zwiebel, die beißt ja, ne, wenn man die aufschneidet und so, dann tränen die Augen. Das ist also was stichelnd, beißend, brennendes. Aber es gibt auch viele Schichten. Und eigentlich mag man ja Zwiebeln, ne, wenn sie so gebraten sind oder im Salat sind. Also dieser Zwiespalt und dieses Nimm es mir nicht übel hätte irgendwie nett sein können, aber ich bin ja keine Zwiebel.
Ja. Also, und als Kind versteht man das doch auch gar nicht, oder?
Eben, so dieses ich bin keine Zwiebel kommt eher aus der Kinderecke.
Und würdest du sagen, bist du dadurch auch etwas ruhe- oder rastlos geworden durch dieses Hin- und Herziehen? Oder, also weil du sagst ja selber über dich, so Langfristiges kannst du nicht so gut.
Es ist bestimmt ein Teil. Aber ich meine, es gibt so viele interessante Sachen. Da kommt vielleicht auch was von außen als rastlos bezeichnet wird. Ich denke, es kommt davon, dass das so in der letzten Zeit wurde auf jeden Fall mit ADHS diagnostiziert. Und es gibt die Autismus-Verdachtsdiagnose. Ist ja ganz häufig zusammen. Die Diagnose, das wird irgendwie eine never-ending story, weil das so schwierig ist als erwachsene Person, wahrscheinlich auch als Kinder, aber da geht es früher. Aber als erwachsene Person einen Diagnostikplatz zu bekommen,
es dauert auch lange. Ne? Die Diagnostik
fünf Jahre
ist langwierig.
Wartezeit.
Ja, und auch die Diagnostik an sich ist nicht einfach und es ist langwierig. Und ich frage mich, weil gerade mit ADHS, Konzentration ist schwierig, Durchhaltevermögen dann vielleicht, sagt man so.
Yes.
Und darüber sprechen wir gleich noch, was das vielleicht auch mit dem Zwischenmenschlichen macht und wie das überhaupt dein Leben beeinflusst.
Träume. Ich bin überfordert mit den vielen Dingen, die ich habe. Im Studium schon mal ist mir das gelungen. Da habe ich ein Auslandssemester gemacht und habe alles auf eine Autoladung quasi, eine PKW-Ladung reduziert. Aber das kam alles ganz schnell wieder zurück nach dem Auslandssemester. Alle Bücher, Kleidung, Töpfe, Haushaltsgegenstände sind wieder zu mir gewandert. Und seitdem ist das ein Kampf. dann habe ich ja auch immer nur in einem Zimmer gewohnt, also in WGs. Und dann, wenn man eine eigene Wohnung hat, dann hat man mehr Platz, dann kommen noch mehr Dinge. Und dann bin ich Mutter geworden, dann kamen noch mehr Dinge hinzu. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin die ganze Woche mit Aufräumen beschäftigt. Das stört mich. Ich träume davon, nur das Nötigste zu besitzen. Nur die Dinge, die ich wirklich brauche. Mich von allen anderen loszusagen, zu trennen. Ich liege in meinem Bett und ich fühle mich nicht so bedrängt von den Dingen, die da sonst immer sind. Und dann schaue ich in den leeren Raum und denke, ach herrlich. Und jetzt stehe ich einfach auf und mache irgendwas. Aber nicht aufräumen. Das muss ich gar nicht.
Susanne ist heute zu Gast hier bei Plus1 und ihr Leben hat einiges an Herausforderungen und Neuanfängen zu bieten. Du bist diplomierte Wirtschaftsgeografin, haben wir schon gesagt, auch systemischer Coach, arbeitest als Hausmeisterin, machst eine Matrosinnenausbildung. Also dein Lebenslauf ist nicht unbedingt linear, der ist nicht langweilig und standardmäßig. Welche Rolle würdest du sagen, spielt dein ADHS dabei?
Also ich denke auf jeden Fall im Beruflichen. So in der Kindheit-Schulzeit hat es nicht so viel Auswirkungen gehabt durch diese ganze Umzieherei. Da konnten sich also keine, ich weiß nicht, man war halt dann nach 3 Jahren wieder weg. Also da konnten sich keine schlechten Eigenschaften einschleichen oder.
Das sind ja nicht unbedingt schlechte Eigenschaften.
Nee, das
denke ich gerade, sondern so, ist es dann vielleicht dann nicht so aufgefallen, weil du ja dann auch schnell wieder weg warst?
Ja, ich meine eher so hindernde Strukturen.
Ja, ja.
So, das meinte ich, da fehlt mir so viel zur Konzentrationsschwäche. Also in der Schulzeit war das nicht so sehr. Ich gehöre auch nicht ganz so zu den unintelligentesten. Bestimmt nicht hochbegabt, aber ich fasste schnell auf in der Schule und weiß ich, dann hatte ich mal eine tolle Geschichtslehrerin, die also keine Zahlen von mir erwartet hat, wo ich ja konzentriert die auswendig hätte lernen, sondern eher so Zusammenhänge. Also die war super. Und da hat sie mich halt in solchen Zusammenhängen und wer hat was wieso gemacht und was waren die Folgen davon. Und das war extrem erleichternd. Okay, aber jetzt so im Erwachsenenalter, ja, Freundschaften, Familie, Partnerschaften. Ich bin jetzt zwar in einer langen Partnerschaft und, was meint ihr, mit jemand, der auch aus dem Autismus-Spektrum kommt.
Erleichtert es das vielleicht, weil man nicht viel erklären muss? Oder obwohl man sagt ja, kennst du einen Autisten oder eine Autistin, kennst du genau eine Autistin.
Genau.
Es ist ein Spektrum.
Naja, darum bin ich auch nicht mit jedem Autisten zusammen, sondern mit diesem einen, weil er halt so besonders ist für mich.
Ja.
Doch, zum Beispiel so dieses zwischen den Zeilen, da sprechen wir sehr viel mehr drüber. Ne? Mhm. Bin ich jetzt traurig? Möchte ich jetzt geherzt werden? Möchte ich jetzt gepflegt werden? Ne? Da liege ich irgendwie total krank im Bett. Eigentlich müsste oder so in anderen Beziehungen würde er oder würde die andere Person dann einen versorgen. Naja, und ich sage es halt.
Mhm.
Ne? Und ich nehme es nicht übel und er hoffentlich auch nicht. Gehe ich mal von aus.
Also das heißt, bei euch in der Beziehung muss dadurch die Kommunikation viel klarer sein, weil dieses zwischen den Zeilen lesen nicht funktioniert. Was ja andere, ich sage jetzt mal neurotypische Beziehungen vielleicht auch nicht schlecht tun würde, wenn man mal Sachen einfach ausspricht, oder?
Ja.
Also, ich frage mich, oder eckst du dann manchmal so in eurer Beziehung, wenn es da klappt, eckst du manchmal woanders zwischenmenschlich an dadurch?
Ja, auf jeden Fall, weil ich häufig Sachen sage, weil so ist es halt, aber das sind Sachen, die man nicht sagt.
Zum Beispiel?
Weißt du, ich bin ja eigentlich eher so eine freundliche, zugewandte Person und meistens sind es eher Komplimente, die ich mache, die ich einfach toll finde.
Ah ja, verstehe.
Das ist so eine Sache.
Und da fühlen sich dann manche Menschen überrumpelt, weil sie dich gar nicht kennen oder so?
Ja, oder dass sie denken, man will dann was von mir. Weißt du, in meiner Coaching-Ausbildung war eine Frau, die fand ich ganz toll, die war auch von irgendeinem Rundfunk, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Und da habe ich gesagt, oh, was, irgendwie das Kleid. Oder du ziehst dich immer so toll an und sie dreht sich um und sagt, ah ja, jetzt machst du mir ein Kompliment und danach willst du was von mir. Und ich stand da echt wie geohrfeigt. Das hat echt, also die das waren immer so Wochenende, die Ausbildung Wochenende war für mich gegessen.
Mhm. Aber so in anderen Jobkontexten, stelle mich mir jetzt gerade vor, du als Hausmeisterin, da ist es doch ziemlich nützlich, wenn du klare Kante zeigen kannst und sagst, so und so ist es, das und das machen wir jetzt, oder?
Na, ich bin halt auch in meiner eigenen Welt, wie jeder andere so in seiner eigenen Blase ist. Nur dadurch, dass die Neurodiversen, ja, die sind halt divers, die sind halt, wenn man so die Normalverteilung nimmt, ne, sind die halt irgendwo am Rand und die meisten Leute haben halt andere Ideen dazu. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ich weiß nicht, ob ich wirklich klar kommuniziere. Ich kommuniziere ohne viele Grautöne, aber genauso in ein Thema wie irgendjemand anders. Und manchmal, ja, ich meine, ich habe ja auch gelernt über die Zeit, wie Sachen funktionieren. Und ich bin ja am Rande des Autismus-Spektrums. Darum heißt es ja auch Spektrum. Es ist eher so die Geschichte, weil dieses ADHS dazukommt, also dass ich ein Umfeld brauche, wo ich, in denen ich arbeiten kann. Ich bin ganz schlecht, zu Hause zu arbeiten. Ich bin ganz schlecht, alleine im Büro zu sitzen und zu arbeiten. Da mache ich dann tausend Dinge.
Wo klappt es am besten?
Also wenn ich Bürosachen mache, dann klappt es wirklich in so einer wie Bürogemeinschaft, so, wo so ein bisschen alle sitzen da und tippen und manchmal seufzt einer oder geht einen Kaffee trinken. Und dann
wo die Strukturen so klar sind?
Wo die Strukturen genau in eine Richtung ist. Mhm. Büro, Arbeiten, Konzentration, Laptop.
Wenig Ablenkung dann.
Wenig Ablenkung und so eine einfach so eine Atmosphäre. So eine Arbeitsatmosphäre und dann hat man mal keine Böcke und dann guckt man und sieht, wie die so fleißig sind und denkt sich, naja, gut, okay, und tippt dann weiter.
Ja. Na? Es ist ja so, also Menschen im Autismus-Spektrum sind neuronal anders entwickelt. Wir leben aber in einer neurotypischen Welt, wie man dann im Unterschied dazu dann sagt. Also die überwiegende Mehrheit der Menschen ist eben anders neuronal verschaltet im Gehirn drin. Mhm. Und ich merke gerade, ne, ich frage so aus meiner Perspektive raus immer so ein bisschen auch nach dem Defizit, vielleicht aus dieser Linearstandard-Lebenssicht raus. Hast du einen Leidensdruck, Susanne? Weil du wirkst nicht so auf mich.
Ja, der Leidensdruck kommt wirklich daher, weil ich nicht verstehe. Ich bin jetzt gekündigt worden aus meinem Coaching-Job. Das hat mich natürlich getroffen, weil ich der Meinung war, ich habe immer gesagt, was ich brauche und warum ich nicht gut arbeiten kann. Und die andere Seite hat gesagt, ja, ich habe doch alles gemacht und wir kommen da echt nicht übereinander, wir kommen da nicht zusammen. Mein Leidensdruck ist auch, dass ich woanders in meinem Leben stehen könnte, wenn ich mich besser konzentriert oder fokussiert hätte und eher dabei geblieben wäre, ob das jetzt ADHS ist oder nicht. Aber ich glaube, viele, viele Lebensläufe sind geprägt durch im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein, die richtigen Leute zu kennen, die einem weiterhelfen, Mentoren zu haben. Und das habe ich nicht, weil ich einfach lange, das mit dem Autismus ist ja auch erst für mich in den letzten, weiß nicht, ach nee, wie lange kenne ich Oliver? 8 Jahre oder so. Wir haben beide das nicht so ganz auf dem Plan. Nehmen wir uns auch nicht übel.
Und da kam es dir erst, dass es vielleicht auf dich zutreffen könnte.
Ich habe mich immer damit beschäftigt, aber ich habe es nicht auf mich bezogen. Und irgendwann, als ich dann auch im Coaching da eine extra Ausbildung gemacht habe, viel mit Oliver und so den Leuten drumherum gesprochen hat, hat sich das immer mehr verdichtet. Und dann bei einer Kur habe ich halt diese Verdachtsdiagnose bekommen.
Verdachtsdiagnose heißt ja eben bisher keine offizielle Diagnose, also kein offizielles Diagnoseverfahren, was du durchlaufen könntest oder müsstest dafür. Das ist ja recht kompliziert, haben wir schon angesprochen. Was würde sich dann ändern, wenn du eine Diagnose hättest? Weil du lebst ja auch so dein Leben.
Ja, ich lebe auch so mein Leben. Was ich ändern würde, wäre, ich könnte andere Unterstützung bekommen. Weil wo ich tierisch viel drauf zahle und tierisch viel Nerven vergeude, ist wirklich so in diesen Formalitäten. Parkzettel bezahlen. Hui, der wird teuer, wenn er nicht bezahlt wird. Solche Sachen. Und dafür könnte ich dann vielleicht eine Assistenz bekommen. Mhm. Aber auch den Prozess finde ich schwierig. Wenn man dies und jenes und dann das Zettelchen.
Da baust du lieber deinen Frachter aus.
Ja, genau. Das ist der Punkt. Und bevor ich mich mit diesen Formalitäten beschäftige, mache ich mir Gedanken darüber, wie ich in meinem Hausmeister- oder Technikerjob, Technikerinnenjob irgendwas löse.
Susanne, eben, wir haben viel über deinen Lebenslauf gesprochen. Es gibt noch so viel Spannendes zu entdecken, sagst du, auch mit knapp 60. Wo, und jetzt kommt die Vorstellungsgesprächfrage, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Okay, falls einer meiner Coaches das hört, wird er sich tierisch über diese Frage freuen.
Wieso?
weil die so abgedroschen ist,
sag ruhig. Nee, das frage ich mich aber bei dir wirklich, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Nächste Frage? Nein, ich weiß es nicht. Also ich würde ganz gerne mit den irren Sachen, die ich mache, genug Geld haben, um die irren Sachen, die ich mache, zu finanzieren. Um Wasser herum, um Schiffe herum, am liebsten auch um Tiere herum, am liebsten auch um so Hortikultur, also Garten herum. Selbstversorger muss es nicht sein. Ich habe ja auch so einen Kurs, so eine Ausbildung in Permakultur gemacht.
Natürlich. Warum wundert mich das nicht?
Weiß ich nicht.
Vielleicht kann man die Frage nochmal anders stellen. Was hoffst du, was die Menschen, die uns zuhören, vielleicht rausziehen aus deinen Erfahrungen, aus deinem bisherigen Leben?
Natürlich kann man das machen, was man möchte. Aber offen sein, dieses möchte auch wirklich auszubauen und es wirklich wahrzunehmen. Mhm. Weil durch die ganze Gesellschaft um uns rum wird man so bombardiert mit so soll das sein und so soll das sein. Und vielleicht auch keine Angst zu haben, nicht so viel sich über Geld Gedanken zu machen. Mhm. Man kann leben auch ohne ein fetten Bankkonto, man glaubt es nicht. Aber es ist so. Es sind so viele hilfreiche Leute unterwegs. Danke, Klaus. Danke, Susanne, eine Namensvetterin. Also es gibt wirklich so viele hilfreiche Leute. Ist natürlich immer nicht schön und ich hätte wahrscheinlich auch ein paar ruhigere Nächte. Aber einfach machen was man möchte. Vielleicht mit ein bisschen mehr Fokussierung als bei mir, aber im Großen und Ganzen.
Jetzt, wo du dich bei so vielen Menschen bedankt hast, ich bedanke mich bei dir, Susanne, dass du heute mein +1 warst und dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist schwierig, bei dir einen Termin zu kriegen und einen Slot, aber wir haben es geschafft und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
Danke für das Gespräch und das ganze Chaos, was ich dann auch mitbringe, ist hier super aufgefangen worden. Danke für deine Flexibilität. Danke für die Flexibilität der Technik.
Gerne, Susanne. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Wir haben aber noch mehr für Sie in unserer anderen neuen Podcast-Folge dieser Woche, nämlich Lernen Sie Jean-François kennen. Mit seiner Frau hat er über Jahre ein altes Haus in Nürnberg saniert, sich und seiner Familie quasi einen Traum erfüllt, bis eines Tages ein fremder Mann im Hinterhof steht.
Und hat sich den Hof angeschaut und das war ja komplett heruntergekommen und wollte sich umschauen, wusste nicht, ob er klingeln soll oder nicht, hat sich eigentlich nicht getraut. Und die Johanna war aber da und die hat diesen Mann gesehen und hat dann gesagt, hey, wer bist du oder wer sind Sie?
Wie dieser Fremde das Leben von Jean-François und seiner Frau verändert und das Traumhaus ganz plötzlich in einem anderen Licht erscheint, das hören Sie bei +1. Wir sind ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Lena Löhr, Producer Jochen Dreier, Technik Henri Tau, moderiert habe ich Sonja Koppitz. Und kommende Woche begrüßt Sie hier mein Kollege Utz Dreger. Tschüss!